Ja, wir sind immer noch bei den Datenformaten. Also hier ist nochmal die Inhaltsangabe, die Sie auch letztes Mal schon gesehen haben. Das habe ich nur nochmal mit reingepackt, wenn Sie das wegheften, dass wir irgendwie den Zusammenhang haben. Und wir machen jetzt weiter mit den Datenformaten. Und heute geht es um Textformate, Grafikformate und Konvertierung zwischen verschiedenen Formaten. Ja, also ich will Ihnen ein bisschen was über die Interna von so allerlei Dateiformaten erzählen. Wir hatten uns ja letztes Mal so ASCII-Dateien und andere Codierungen angeguckt, wo man auch Umlaute und sowas mit reinnehmen kann. Und jetzt werden wir das Ganze noch etwas erweitern. Also neben diesen reinen Textformaten, über die wir ja schon gesprochen haben, gibt es halt eine ganze Reihe von Formaten, wo sie Auszeichnungen mit drin haben. HTML ist sicher das geläufigste, ja, die ganzen Webseiten, die damit erstellt sind. Dann LaTeX. Ich weiß nicht, hat von Ihnen jemand schon mal dieses Textsatzsystem LaTeX verwendet?
Probiert, aber ja. Wenn man es nicht kann, ist es relativ komplex.
Ja, also ich werde im Rahmen der Beschreibung Ihnen so ein ganz kleines einführendes Tutorial in LaTeX heute auch geben. Es ist so, dass Sie das leicht auch nachinstallieren können. Also für Windows, macOS, Linux und so weiter gibt es fertige Komplettpakete, wo alles dabei ist, was man braucht. Und es wäre vielleicht ganz interessant, Sie sind zwar noch relativ am Anfang, aber wenn Sie irgendwann Ihre Abschlussarbeit schreiben wollen, dann wäre LaTeX eventuell eine interessante Alternative. Also da erzähle ich gleich ein bisschen was dazu, wenn wir zu LaTeX kommen. Dann XML und SGML. Ja, letzteres, also das SGML benutzt heute fast niemand mehr. XML ist eine abgespeckte Version davon und die wird sehr intensiv genutzt. Da erzähle ich auch ein bisschen was zu. Und Wikitext habe ich nur der Vollständigkeit halber mit drauf. Das ist halt auch eine Möglichkeit, in Texten irgendwelche Formen von Auszeichnungen für Überschriften und so weiter vorzunehmen. Ja, also das sind so ein paar von den Sachen, die wir uns heute anschauen wollen. Wenn wir also über Markup-Sprachen sprechen, dann ist es so, dass Sie halt die reinen Textinhalte, da wo einfach das steht, was Sie später sehen wollen irgendwo, dass das ergänzt wird mit speziellen Markup-Elementen. Und da kann man unterscheiden im Wesentlichen zwischen zwei großen Kategorien. Es gibt einmal dieses traditionelle grafische Markup. Ja, das waren so Geschichten, wo Sie gesagt haben, ich will, dass das folgende Wort kursiv gesetzt wird oder kursiv angezeigt. Und danach soll es wieder normal weitergehen. Ja, oder wenn Sie sagen, ich will das fett haben oder in einer größeren Schrift mit einer bestimmten Schriftgröße. Ja, solche Geschichten, das ist alles grafisches Markup. Wenn Sie hingegen sagen, ich mache jetzt mal eine Auflistung, dann kann man schon darüber streiten, ist das noch grafisch oder nicht. Man könnte das rein grafisch betrachten, wenn man zum Beispiel sagt, ich mache jetzt erstmal eine Einrückung. Ja, der nächste Absatz soll einen Zentimeter versetzt anfangen, dann will ich so ein Bullet haben, dann ein paar Millimeter Abstand und dann irgendwelchen Text. Ja, und der Rest von innerhalb dieser Aufzählung, der soll auch irgendwie gleich eingerückt sein. Dann könnte man sagen, das ist immer noch grafisches Markup. In der Regel wird man solche Sachen aber als Struktur-Markup betreiben. Und da geht es nicht darum zu sagen, wie sieht irgendwas aus, sondern wie ist es aufgebaut. Also wenn ich Ihnen sage, ich schreibe ein Buch und es hat 8 Kapitel. Die Kapitel haben teilweise noch Unterkapitel mit so jeweils Zwischenüberschriften. Und die sind vielleicht auch durchnummeriert. Und ich kann innerhalb von den Absätzen, die da drin sind, kann ich Dinge nochmal irgendwie hervorheben, indem ich sage, der folgende Absatz ist zum Beispiel ein Zitat. Ja, das habe ich irgendwo abgeschrieben und dann nenne ich unten drunter noch den Autor. Da könnte ich mir eine andere Gestaltung für vorstellen. Ja, dann habe ich eine Form von Struktur-Markup, wo ich eben diese Dinge betone. Ja, ich erstelle ein Dokument und da schreibe ich rein, Achtung, das folgende ist der Anfang eines neuen Kapitels. Wie das dann später aussieht, weiß man nicht. Es ist erstmal nur eine abstrakte Information, die praktisch die Ordnung des Dokuments irgendwie erklärt. Und typischerweise wird man jetzt diese beiden Sachen, also grafisches Markup und Strukturmarkup, wird man in irgendeiner Form kombinieren wollen. Und dafür bieten viele von diesen Sprachen sogenannte Style Sheets an. Ja, also Stilvorlagen, dass sie praktisch sagen, wenn ich das hier als Zwischenüberschrift auf zweiter Ebene deklariert habe, dann will ich, dass später in der Anzeige am Bildschirm das Ganze in einer doppelt so großen Schrift und kursiv irgendwie dargestellt wird. Ja, wenn das jetzt meine geschmackliche Vorliebe ist. Und der Vorteil von so einer Kombination ist natürlich, dass Sie hingehen können und erstellen ihr Dokument zunächst mal komplett frei von grafischen oder Layout-Vorgaben. Ja, einfach nur die Strukturierung. Und ganz am Ende oder irgendwann zwischendrin, das ist egal, legen sie halt fest, wie das Ganze in der Darstellung aussehen soll. Na, vielleicht wissen sie in dem Moment, wo sie schreiben, noch gar nicht, wird es später am Bildschirm angeguckt oder wird eine PDF-Datei draus gemacht, die in Buchform vielleicht auch gedruckt wird oder sowas. Ja, oder wollen Sie das auf einem E-Book-Reader lesen, auf einem sehr kleinen Display? Vielleicht soll es auch irgendwas sein, was man auf dem Handy auf einem noch kleineren Display angucken kann. Na, da gibt es alle Möglichkeiten und Sie können halt ein passendes Style-Sheet erstellen und damit festlegen, wie jetzt Ihr strukturiertes Dokument aussehen soll. Dafür ist natürlich wichtig, dass alles, was Sie irgendwie an Struktur definieren können, dass das alles auch im Style-Sheet irgendwie Erwähnung findet. Also wenn Sie sowohl einfache Bullet-Listen mit so Pünktchen haben, als auch durchnummerierte Aufzählungen, die so erstens, zweitens, drittens laufen, ja, dann müssen Sie später im Style-Sheet auch für beide Varianten irgendwie definieren, wie soll das Ganze aussehen. Okay, also dieses Markup ist außerdem unabhängig davon, wie jetzt die eigentlichen Inhalte, der eigentliche Text, wie der kodiert ist. Na, also Codierung, da sind wir wieder auf der Ebene, ist das ein englischer Text, den ich im ASCII-Format speichern kann, oder ist das irgendwas mit deutschen Umlauten, habe ich vielleicht eine Latin-1 oder Latin-9 Codierung oder ich habe vielleicht UTF-8, ja, die Sachen, wo wir letztes Mal drüber gesprochen haben. Und typischerweise sieht es dann so aus, genau, den BOM, das habe ich ja noch nachgereicht, das war das, was ich vermutet hatte, dieser BOM bei UTF-8, der wird halt normalerweise nicht verwendet. Und man kann ihn aber verwenden und dann kennzeichnet er halt, dass es sich um ein UTF-Dokument handelt. Oder um eine UTF-Kodierung. Ja, also das ist unabhängig und typischerweise steht irgendwo am Anfang von so einem Dokument ein Hinweis darauf, was ist das für eine Art Kodierung, ja, welche Kodierung wurde verwendet. Weil solange Sie nur ASCII-Zeichen lesen, ist ja nicht klar, was es ist. Also solange ich nur englische ASCII-Zeichen sehe, könnte es noch irgendeine Latin-Kodierung sein. Es könnte sogar eine von diesen alten Windows-Kodierungen, die noch aus der DOS-Welt kommen, sein. Kann alles sein. Dann habe ich jetzt einfach mal aus drei Sprachen Ihnen so ein paar Standardsachen rausgeholt. Also Sie sehen hier Überschriften, Aufzählungen, Fett- und kursive Auszeichnung in HTML, LaTeX und in Wikitext. Ja. Also in HTML vermute ich mal, das kennen Sie. Ich weiß nicht, ob Sie irgendwie so einen Crashkurs HTML schon mal bekommen haben hier oder ob das überhaupt Teil Ihres Studiums ist. Aber es ist nicht verkehrt, die Sachen mal zu sehen. Ja, also eine Überschrift wird als Heading 1 bezeichnet und das wird dann kurz H1 geschrieben. Dann haben Sie so spitzen Klammern. Und das Tag wird einmal geöffnet und hinten wird es nochmal geschlossen. Das Schließen erkennt man daran, dass noch so ein Slash davor steht. Ja, und entsprechend haben wir hier zum Beispiel eine Aufzählung, die wird mit UL eingeleitet. Das ist wahrscheinlich Unnumbered List, also nicht nummerierte Liste. Und dann können Sie halt die Punkte durchgehen und später am Bildschirm wird daraus so eine eingerückte und mit Bullets versehene Aufzählung werden. Ja, und entsprechend für Fett und Kursiv, das sind jetzt reine Layout-Auszeichnungen. Dafür haben Sie also hier B und I, wie Bold und Italics. Und da sehen Sie schon, HTML macht so einen Mischmasch. Ja, also diese Geschichte mit der Aufzählung, da würde ich eigentlich eher sagen, das ist Struktur und nicht Optik. Es gibt natürlich ein Standard-Aussehen, wenn ich überhaupt nicht festlege, wie meine Seite angezeigt werden soll, dann macht der Webbrowser irgendwas daraus, was wahrscheinlich auch bei den meisten Browsern einheitlich aussehen wird. Aber prinzipiell steckt hier nicht drin, wie das Ganze grafisch umgesetzt werden soll. Im Gegensatz dazu ist sowas wie Fett und Kursiv schon klar eine Layout-Geschichte. Denn ich sage ja nicht, was das bedeutet, wenn etwas fett ist. Ja, an der Stelle steht nicht irgendwie ein Tag für wichtiges Wort, sondern es steht einfach nur fett. Ja, das ist genauso wie wenn Sie in Word ein Wort markieren und fett formatieren. Ja, da wissen Sie auch nicht, was bedeutet das. Während hingegen die Überschrift wieder klar auch ein strukturierendes Element ist. Ja, das ist zwar etwas, wo auch eine bestimmte Optik mit verbunden ist, weil der Webbrowser eben sagt, solange ich nichts anderes gehört habe, mache ich eine Überschrift auf der Ebene 1 jetzt mal fett und groß, ja, und richte vielleicht auch einen bestimmten Abstand zum nächsten Absatz ein. Aber Das sagen wir an der Stelle nicht. Wir sagen nur, hier ist die Überschrift vom Typ 1. In der Regel hat man in einer HTML-Seite nur eine solche Überschrift. Und so eine Suchmaschine würde zum Beispiel das auch als wichtiges Wort betrachten. Also wenn die Seiten analysiert werden und die interessanten Worte in H1-Überschriften stecken, dann wird so eine Seite später besser gefunden werden. Ja. In der mittleren Spalte haben wir dasselbe Spiel für LaTeX. Bitte übrigens nie LaTeX dazu sagen. Sieht zwar von der Schreibweise fast so aus und manchmal lese ich das auch in komplett Kleinbuchstaben. Und dann würde es sich anbieten, LaTeX zu sagen, aber das Ding heißt wirklich LaTeX, weil hinten das X eigentlich kein X ist, sondern ein griechisches Chi. Ja. Und ja, sieht man nicht in der Form. Die LaTeX-Leute haben eine ganz eigenartige Schreibweise, wo auch das A und das E aus Großbuchstaben bestehen, aber irgendwie so ein bisschen nach oben und nach unten versetzt und etwas kleiner, also so leicht hoch und tief gestellt. Das ist vermutlich ein Hinweis darauf, dass LaTeX sich besonders gut eignet, Formeln zu setzen, und dann muss man ständig Exponenten und Indizes verwenden. Ja, also schauen wir uns dieselben Elemente an. Wenn man eine Überschrift für ein neues Unterkapitel haben will, dann wird man das eine Section nennen, das ist ein Abschnitt. Und hier sieht die Formatierung halt ein bisschen anders aus. So alle Befehlsworte in LaTeX fangen immer mit einem Backslash an. Dann kommt das Wort, was auch immer es sein soll. Jetzt ist es eben eine Section. Und dann kommt in geschweiften Klammern das, was Sie da haben wollen. Manchmal können Sie auf diese Klammer verzichten. Ja, wenn Sie als Überschrift für Ihr Unterkapitel einfach nur ein großes A verwenden wollen, dann könnten Sie auch Section und dann ein Leerzeichen und dann ein großes A schreiben. Aber das ist jetzt wohl eher unwahrscheinlich. Ja, generell ist es so, dass diese geschweiften Klammern einfach irgendwas gruppieren und zusammenhalten. Ja, und in dem Fall sagen Sie eben, dieses Wort Überschrift, das ist eins, das gehört zusammen und es wird dadurch eben ja, zu einer Einheit, und mit dem Section davor wird es dann zur Überschrift. Ja, und dann, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Aufzählung machen wollten, und das wäre in LaTeX eine sogenannte Umgebung. Umgebungen sind Dinge, da kommt man rein, dann ist man in der Umgebung drin und irgendwann verlässt man die Umgebung wieder. Und innerhalb einer Umgebung gelten etwas andere Regeln. Also in einer Itemize-Umgebung, ja, itemisieren, ich weiß nicht, wie man das, das kann man nicht übersetzen vernünftig. Eine Itemize-Umgebung ist halt eine, die dazu dient, solche Bulletlisten zu erzeugen. Ja, wo einfach Sachen aufgezählt werden. Und dann muss jedes Item oder jeder von diesen Punkten auch nochmal so ein Backslash-Item als Kommando vorne wegkriegen. In dem Fall ist es nicht nötig, das nochmal in geschweifte Klammern zu setzen. Also sowas wie Backslash-Item, geschweifte Klammer auf, Punkt 1 und dann geschweifte zu. Das muss man nicht machen an der Stelle, weil klar ist, das Item geht bis zum nächsten Item oder bis die Umgebung beendet wird. Ja, und das passiert hier mit end-itemize. Und das funktioniert in LaTeX so für alle Arten von Umgebungen. Wenn wir jetzt stattdessen zum Beispiel eine haben wollten, wo durchnummeriert wird, 1, 2, 3, dann würden wir statt itemize, würden wir an der Stelle enumerate, also aufzählen, verwenden. Und da muss man auch oben mit begin enumerate anfangen und unten mit end enumerate schließen. Ja, fetten und kursiv schreiben, etwas umständlich, Backslash Text BF, BF wie Bold Font und Text IT, IT wie Italics, und dann in geschweiften Klammern das, was Sie halt fett oder kursiv haben wollen. Ja, auch hier ist es so, hier haben wir auch wieder einen Mischmasch von strukturellem und von Layout. Ja, dieses Section und diese Bulletliste, das ist wieder ganz klar etwas, das Struktur ausdrückt. Und das ist eigentlich auch das, was sehr typisch für LaTeX ist, weil während Sie dieses Zeug eingeben, sehen Sie natürlich nicht, wie es aussieht. Und es ist die Aufgabe von LaTeX, daraus ein optimales Layout zu machen. Also ein komplett anderer Ansatz als in Word oder OpenOffice, wo Sie einen Text schreiben und schon während Sie den schreiben genau sehen, wie er nachher aufs Papier kommt. Dieses What you see is what you get. Dann fangen Sie schon an und fügen weiche Trennungen ein, wenn Sie merken, irgendwo ein Wort wird blöd umbrochen und so weiter. Diese ganzen Dinge macht man in LaTeX zunächst mal nicht. Man schreibt den Text einfach runter, gibt seine ja, strukturierenden Informationen mit ein und guckt sich dann ganz am Schluss mal an, wie sieht das Dokument aus. Ja, und da muss man vielleicht noch an einigen Stellen ein bisschen nacharbeiten. Ja, und dieses Fetten und Kursivmachen, das sind eigentlich eher Ausnahmen. Was man in der Regel stattdessen machen würde, ist, dass man sagt, also in meinem Dokument tauchen zum Beispiel wichtige Begriffe auf. Ja, die will ich irgendwie hervorheben, weil ich die vielleicht am Ende auch noch in einem Glossar irgendwie sammeln werde. Und dann könnte man sich ein eigenes Kommando definieren, meinetwegen / wichtig. Ja, man kann also eigene LaTeX-Befehle definieren. Und irgendwo in das Dokument würde man dann reinschreiben, dass dieses wichtig eben umgesetzt werden soll in Fett. Ja. Und da sind wir schon wieder auf so einer Ebene, wo wir fast sowas wie ein Stylesheet haben. Weil wenn Sie jetzt das ganze Ding runtergeschrieben haben, meinetwegen Ihre Bachelorarbeit oder sowas, und dann am Schluss sich überlegen, ach, eigentlich will ich die wichtigen Begriffe doch nicht fett, sondern kursiv haben, dann könnten Sie halt hingehen und das Ganze umstellen. Ja, das ist so ein bisschen wie, eigentlich auch wie in normalen Textverarbeitungen. Vielleicht haben Sie da auch schon mal den Ratschlag bekommen, dass Sie in Word nicht hingehen, wenn Sie jetzt ein langes Dokument schreiben und von Hand die Sachen fett und kursiv formatieren, sondern dass Sie eine Zeichenformatvorlage festlegen und die anwenden. Also dass Sie dann im Prinzip dasselbe machen, ein Wort markieren, das über die Formatvorlagenliste als wichtig auszeichnen. Dann haben Sie nämlich genau denselben Vorteil, Sie können später jederzeit hingehen und über Verändern der Formatvorlage dieses wichtig von fett auf kursiv meinetwegen umstellen, na, oder auf eine andere Schriftart oder sowas. Also all diese Möglichkeiten haben wir hier auch. Als letztes Beispiel Wikitext, das ist, wenn Sie zum Beispiel in Wikipedia oder so irgendwelche Sachen reintippen, dann können Sie die dort sichtbaren Auszeichnungen verwenden, um halt diese Ergebnisse zu erreichen. Also eine Überschrift wird beispielsweise formatiert, indem man vorne und hinten ein Gleichheitszeichen schreibt. Die Bullets sind besonders einfach, nur Sternchen davor. Und für Fett und Kursiv muss man diese einfachen Anführungszeichen verwenden, und zwar direkt dreifach für Fettung oder zweifach für Kursiv stellen. Das ist etwas, was dann eigentlich direkt von der Wiki-Software umgesetzt wird in normale HTML-Tags. Also da wird nachher so ein Fett-Tag, ein Bold-Tag und ein Kursiv-Tag draus. Aber es ist halt schneller in der Form eingetippt. Ja, schauen wir uns also ein paar von den Dokumenten etwas genauer an. Ich sage Ihnen gleich, obwohl ich 8 Folien vorbereitet habe zum Thema HTML, heißt das nicht, dass Sie danach fit wären, jetzt irgendwie größere Sachen in HTML zu machen. Aber für die, die es noch nicht gesehen haben, ist es einfach mal ein grober Überblick über die Struktur. Es ist ja heute üblich, dass man entweder Software einsetzt, die auch für HTML-Dokumente so ein What-You-See-is-What-You-Get-Editor verwendet, wo man also nicht mehr in Kontakt mit irgendwelchen Auszeichnungen auf Code-Ebene kommt, oder dass man direkt irgendein Content-Management-System, also WordPress oder sowas hat, und da muss man sich auch nicht damit beschäftigen. Deswegen kann es sein, dass es unter Ihnen welche gibt, die das vielleicht noch gar nicht behandelt haben. Also grober Aufbau: HTML-Dokument besteht aus einem Kopfteil und einem Rumpf, Head und Body, ja, wird eingeklammert ganz oben in HTML öffnend und schließendes HTML-Tag, und dazwischen haben wir eben den Kopf. Hier in diesem Kopf oder Header, die durch öffnendes und schließendes Head-Tag abgegrenzt werden, kann man verschiedene Sachen reintun, unter anderem halt ein Title-Tag, um anzugeben, wie heißt die ganze Seite. Das ist das, was dann im Webbrowser ganz oben steht, also im Fensterrahmen. An der Stelle passen aber auch Informationen rein, zum Beispiel über das Verwenden von Style-Sheets, wo ich nachher noch ein bisschen was zu erzähle, und diverse andere Dinge, also zum Beispiel Meta-Informationen, die beispielsweise Suchmaschinen helfen, irgendwie auszuwerten, was ist das für Zeug. Ja, also da kann man zum Beispiel Metatags unterbringen, die dann so Keywords enthalten und beim Verschlagworten helfen. Und das ist im Wesentlichen der Kopf. Also nichts von dem, was im Kopf steht, wird auf der Seite angezeigt. Ja, der Titel, der landet ja nicht auf der eigentlichen Seite im Inneren des Browserfensters, sondern im Rahmen halt. Also das heißt, das ganze Leben spielt sich im Body-Bereich ab. Immer wieder dasselbe Prinzip, öffnende, schließende Klammern. Und da drin leben dann halt irgendwelche Dinge. Ja? Also man fängt vielleicht mit einer Überschrift an, die als H1 ausgezeichnet ist. P steht für Paragraph, ist Absatz. Ja? Und ein paar von den anderen Sachen haben wir ja schon gesehen. Dieses Kleiner- und Größer-Zeichen, weil die ständig auftauchen, sollte man die ansonsten nicht verwenden. Ja, es ist jetzt so, wenn Sie irgendwo A kleiner B reinschreiben wollen, dann wird es in der Regel problemlos funktionieren, wenn Sie wirklich A und dann ein kleiner Zeichen und dann B schreiben, weil es nicht zu einem Tag fortgesetzt wird. Ja, wenn Sie hinter dem kleiner B noch ein größer Zeichen machen würden, wäre natürlich klar, das ist ein B-Tag und muss entsprechend interpretiert werden. Wenn Sie aber nur A kleiner B schreiben und es nirgendwo ein schließendes Tag dazu gibt, dann wird es durchgehen und wird auch im Webbrowser richtig erscheinen. Aber auf der sicheren Seite sind Sie, wenn Sie immer kleiner und größer durch diese Spezialbefehle ersetzen. Also das ist ein kaufmännisches Und, dann LT wie less than und dann Semikolon. Das ist praktisch die Codierung in einem HTML-Dokument für ein kleiner Zeichen. Entsprechend greater than. Und dann sehen Sie, wenn ich jetzt über so einen HTML-Tag schreiben will, dann müsste ich eben vor und hinter das HTML die Spitzenklammern jeweils in dieser Form kodieren. Ja, und dann würde das hinten richtig rauskommen. Würde ich das an der Stelle hier kleiner, größer schreiben, passiert wahrscheinlich irgendwas Unerwartetes, weil das wäre dann ein HTML-Tag, ja, also ein echtes Tag. Das darf aber nicht mitten im Dokument auftauchen und möglicherweise wird es einfach komplett ignoriert. Ja, dann wäre aber nichts zu sehen, dann steht da einfach nur das Tag. Ja, und es gibt einen ganzen Haufen weiterer Sonderzeichen, unter anderem die ganzen deutschen Umlaute, die, wenn Sie das wollen, alle auf diese Weise kodiert werden können. Das hat den großen Vorteil, dass Sie keine Kodierung angeben müssen. Ja, also wenn Sie sich ausschließlich auf ASCII-Zeichen beschränken, ja, also das, was im Englischen üblich ist, und alle deutschen oder sonst wie fremdsprachlichen Sonderzeichen mit solchen Spezialkommandos hier kodieren, dann ist es praktisch egal, dann ist dieses Dokument nicht in irgendeinem Sonderformat kodiert. Ja, dann ist es wirklich ein reines ASCII-Dokument und das wird überall korrekt angezeigt. Wenn Sie hingegen tatsächlich ein Ä eingeben in der HTML-Seite drin haben, dann muss irgendwo im Header drinstehen, Achtung, ich bin ein Latin 9 kodiertes Dokument zum Beispiel. Na, wenn Sie das vergessen, dann kann irgendwas passieren. Also häufig sehen die Seiten immer noch gut aus, aber je nachdem, in welcher Situation Sie die angucken, könnte es sein, dass dann die Umlaute falsch verstanden werden, wenn der Browser einfach nicht weiß, was er machen soll. Was natürlich gar nicht geht, ist mit einem Latin 9 Editor ein A eingeben und dann oben reinschreiben, ich bin ein UTF-8-Dokument. Ja, dann ist klar, dass Sie praktisch den Browser zwingen, die Zeichen falsch zu interpretieren. Ja, ich hatte schon kurz gesagt, mit Hilfe von Style Sheets können Sie halt hingehen und diese ganzen optischen Gestaltungssachen so ein bisschen rausnehmen aus dem eigentlichen Dokument und an einer anderen Stelle definieren, wie das Layout von so einer HTML-Seite, wie das letztendlich angezeigt werden soll. Ja, also Sie trennen damit die inhaltlichen und die grafischen Dinge und innerhalb Ihres normalen Body Textes haben Sie dann nur noch Auszeichnungen in der Form, hier fängt ein Absatz an und bei dem Absatz steht dann vielleicht dabei, dass der zu einer bestimmten Klasse gehört. Also mit diesen Style Sheets können Sie Klassen definieren und innerhalb dieser Klassen unterschiedliche Dinge machen. Ja, Sie können dann zum Beispiel sagen, es gibt eine Klasse wichtig und einen Absatz da drin, der hat eine etwas größere Schrift als ein Absatz in der Klasse normal. Ja, gucken wir uns gleich auch noch an. Beim Stylesheet ist es so, da haben Sie die Möglichkeit, das Stylesheet direkt in die HTML-Datei mit reinzuschreiben. Das würde dann auch oben in den Kopf reinkommen. Oder Sie können im Kopf einfach nur einen Verweis auf eine externe Stylesheet-Datei setzen. Wann Sie das eine und das andere machen, ist im Wesentlichen, sagen wir mal, Sie bauen jetzt eine Mini-Webseite, die nur eine Startseite hat. Und es gibt keine verlinkten Dokumente von da aus. Ja, so zum Beispiel so eine Domain-Parking-Seite oder sowas, und die soll trotzdem nach was aussehen. Dann könnten Sie hingehen und in Ihre Index-Seite direkt das Style-Sheet mit reinschreiben und das hätte dann halt die Konsequenz, dass nur eine einzige Datei vom Server geholt werden muss. Wenn Sie aber irgendwas haben, wo Sie hunderte Seiten haben, ja, zum Beispiel Sachen, die aus einem Content-Management-System kommen, dann wird man in der Regel nicht hingehen und das alles in den Kopf reintun, weil wenn Sie sich überlegen, dass ein Besucher der Seite jetzt von Link zu Link sich durch die Seite durcharbeitet, dann muss er ja jedes Mal das Stylesheet neu laden, ja, weil es immer Teil einer einzelnen HTML-Datei ist, damit wird es jedes Mal neu übertragen, obwohl es immer identisch ist. Und deswegen ist es dann einfacher zu sagen, ich schreibe das einmal in eine Stylesheet-Datei rein und der Webbrowser wird die auch nur einmal holen und bei allen folgenden Seiten wird er sehen, aha, die Seite verwendet dasselbe Stylesheet, das habe ich schon und dann kann er halt das direkt anzeigen. Also damit kann man einfach Übertragungsmengen reduzieren und genauso natürlich auch das, was man lokal speichern muss, wobei das jetzt eher das kleinere Problem ist.
Die CSS-Datei, die landet dann im Browser-Cache, oder?
Die landet im Cache, genau. Ja, also wir wollen mal schauen, wie man sowas umsetzen kann, wenn wir als Ziel haben, dass etwas am Ende so aussehen soll. Also wir haben drei Absätze, die sollen beide über diese P-Tags einfach als normale Textabsätze formatiert werden und eben diese verschiedenen Formatierungen verwenden. Und zwar einmal in Arial 20 Punkt, einmal in Courier 15 Punkt und Times New Roman 10 Punkt. Und da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Ja, zunächst mal kann man das Ganze ohne CSS machen. Dafür gibt es die Möglichkeit, ja, die normale Auszeichnung wäre ja hier einfach ein P-Tag, ein öffnendes, also hier direkt die Klammer wieder dahinter und hier das schließende P-Tag und dazwischen steht irgendwelcher Text. Dann wäre es ein normal formatierter Absatz in HTML. Und jetzt an der Stelle kriegt dieses P-Tag noch ein Attribut. Das Attribut heißt Style und dahinter steht halt, wie der Stil für diesen Absatz aussehen soll. Und in dem Fall sagt mir das hier Schriftfamilie Arial und Schriftgröße 20 Punkt. Das mit diesem Font Family, das steht extra nicht einfach nur Font oder sowas, sondern es geht wirklich um eine Familie. Und es ist so, dass die Webbrowser sozusagen wissen, welche Schriften irgendwie miteinander verwandt sind. Wenn Sie jetzt zum Beispiel so ein Ding sich auf einem Linux-System angucken, da gehört Arial nicht zu den Standardschriften, weil das eine Microsoft-Schrift ist. Es gibt aber eine Schrift, die heißt Helvetica und die sieht sehr ähnlich aus. Ja, es ist nicht genau dasselbe. Also wenn man jetzt mit einem DTP-Experten oder einem Schriftexperten sprechen würde, der würde schreien, wenn ich sowas sage. Aber so ganz grob ist es verwandt. Ja, also beides ist zum Beispiel serifenlos, hat also nicht diese Füßchen an den Buchstaben dran, wie etwa in der Times New Roman. Ja, und das heißt, wenn Sie das jetzt auf einem Webbrowser angucken, der feststellt, hoppla, Arial habe ich nicht, dann findet er trotzdem in einer Liste von vergleichbaren Fonts, würde dann die Helvetica oder irgendwas anderes, was auch so ein bisschen nach Arial aussieht, raussuchen. Ja, deswegen heißt es Font Family. Und man kann hier außer Arial auch noch beliebig viele weitere Schriften reinschreiben. Damit gibt man praktisch eine Priorität vor und sagt, wenn du die Arial nicht hast, dann nimm die, hast du die auch nicht, nimm die nächste und so weiter. Und erst wenn keine von denen gefunden wird, dann wird wieder geguckt, welche Klasse ist das und dann hole ich mir da was raus. Ja gut, Schriftgröße, denke ich, ist klar. Und wenn wir das eben in der Form machen, hier haben wir nochmal zwei solche Absätze, die sind identisch, nur eben jeweils die Auszeichnungen für Schriftfamilie und Schriftgröße weichen ab. Und das gibt dann wirklich genau dieses Ergebnis. Ja, also das ist ein Screenshot, den ich von meinem Webbrowser gemacht habe, wo ich dieses Dokument drin angezeigt habe. Ja, da können Sie auch sehen, dass ich auch für die Folien die Arial-Schrift verwende. Das sieht nämlich genauso aus, nur dass das hier gepixelt ist und das da nicht. Das ist
ja. Eine Frage hätte ich, und zwar jetzt beim ersten Beispiel von Family. Angenommen, ich brauche die Schrift Arial Narrow.
Ja.
Gibt's ja auch. Dann trage ich das dann ein, oder?
Ja.
Okay. Und der erkennt es dann trotzdem, gehört insgesamt zur Familie.
Ja, also ob jetzt die Arial Narrow in dieser Liste von Schriften drin ist und er dann weiß, was es ist und dann zum Beispiel versucht, eine andere, sehr eng gestellte Schrift zu finden, das weiß ich nicht. Also da würde ich vermuten, dass es nicht geht, weil wer soll so eine Datei anlegen, die all diese Schriften enthält. Ja, es gibt ja Hunderttausende von Fonts, auch freie Fonts, die irgendwelche Leute sich in der Freizeit zusammengebastelt und hochgeladen haben. Also sie werden da keine volle Abdeckung kriegen. Ja, aber was funktioniert ist, eben wenn man so ein paar Standardsachen, also zum Beispiel Arial, Times, Courier, die drei, die ich jetzt genommen habe, das ist etwas, was auf jedem System verstanden wird. Ja, es gibt auch noch Möglichkeiten, hier sowas wie Monospaced reinzuschreiben. Um sowas wie eine Kurierschrift zu kriegen. Kurier sieht ja aus wie Schreibmaschine und hat als wesentliche Eigenschaft, dass sie halt alle Buchstaben gleicher Breite haben. Und damit eignet sich das zum Beispiel besonders dafür, Listings von Code oder sowas anzuzeigen, wo sie Einrückungen haben und Dinge halt so formatiert haben, dass es aufgrund der Position, wo die Buchstaben stehen, gut lesbar ist. Und sowas wollen sie nicht in einer Arial- oder Times-Schrift angucken, sondern in irgendwas, was man auch zum Beispiel in einem Texteditor benutzen könnte. Und dann kann man an der Stelle sowas wie Monospaced reinschreiben, dann ist auch wieder klar, worum es geht. Ja, aber beliebige, obskure Fonts, das wird nicht funktionieren. Also ich denke schon, wenn man hingeht und sowas wie erst diese Comic Sans reinschreibt, diese ursprünglich mal für Comic Hefte vorgesehene Schrift, ja, dann wird wahrscheinlich auf einem System, was die nicht hat, auch jetzt nicht eine zufällig vorhandene andere Comic-Schrift genommen werden, sondern irgendein Standardfont. Okay, wenn wir uns das angucken in der Form, sieht man natürlich direkt, für jeden Absatz ist das eine ganz schöne Menge Schreiberei. Also ich muss jedes Mal alles dazu sagen, was ich haben will, außer ich lasse mich auf Standardformatierung zurückfallen. Also es hindert mich natürlich keiner, hier noch irgendwo einen anderen Absatz einzubauen, der einfach nur mit einem einfachen P-Tag geöffnet wird, ohne irgendwelche Stilangaben. Ja, aber wenn ich irgendwie das einheitlich haben will, dann muss ich es jedes Mal machen. Und deswegen ist es besser, für sowas ein Stylesheet zu verwenden. Und das wird jetzt so aussehen. Schauen wir erstmal die linke Seite nur an. Das ist deutlich kürzer geworden jetzt. Wir haben immer noch hinter dem P was stehen. Aber diesmal wird nur ein Klassenname benutzt. Ich habe in dem Fall Klassen definiert, die Arial 20, Courier 15 und Times 10 heißen. Sie können die Klassen aber auch A, B und C nennen und dann ein bisschen Tipparbeit sparen. Und was neu hinzugekommen ist, an der Stelle hier im Kopf des Dokuments, ist eben ein Verweis auf eine Stylesheet-Datei. In dem Fall soll die im Wurzelverzeichnis des Webservers liegen, ja, also im Document Root des Webservers, da wo auch die Index.html ganz vom Anfang liegt. Und die muss dann auch da liegen. Ja, wenn die nicht da liegt, dann wird die nicht gefunden und dann haben diese Klassen keine Bedeutung. Also solange eine Klasse Arial 20 nicht definiert ist, kann natürlich auch nichts gemacht werden, dann würde das einfach ignoriert. Das heißt, dieser Absatz würde als normaler Paragraph-Stil, also als normaler Absatz angezeigt. Und wenn aber die Stylesheet-Datei gefunden wird und wenn sie einen solchen Aufbau hat, dann funktioniert das Ganze. Und da können Sie jetzt sehen, in der Stylesheet-Datei sind einfach nur diese Angaben nochmal drin, wie soll das also aussehen. Ja, also welche Schriftfamilie und welche Schriftgröße nehmen wir. Es gibt natürlich noch zig weitere Attribute, die man da auch noch reinpacken kann. Man könnte zum Beispiel da was drin haben, dass wenn man mit der Maus drüber fährt, sich das irgendwie verändert und so von der Optik her. Also da gibt es alles Mögliche. Aber ich habe jetzt einfach mal nur die Eigenschaften übernommen, die ich auch vorher hatte, die wir auch erreichen wollen hier. Und der grundsätzliche Aufbau von diesen Definitionen in der Stylesheet-Datei, der ist jetzt immer so. Vorne steht immer, um welches Attribut, um welches Tag es geht. An der Stelle sollte nicht Attribut, sondern Tag stehen, das ist ein Tag. Und dann wird hinter einem Punkt wird ein Klassenname eingeführt. Ja? Dadurch, dass ich das so hinschreibe, habe ich in dem Moment die Klasse definiert. Ja, Klasse Arial 20, da ist sie. Und das heißt also, ich muss immer beides angeben, sowohl die Art von Tag, deren Optik ich verändern will, und einen Klassennamen dazu. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja?
Da könnte ich jetzt zum Beispiel auch sich Vereins.
Genau.
Und dann wie die Überschrift so hin, was
man genau möchte. Ja, da wollte ich auch gerade zu kommen, dass Sie nämlich, wenn Sie jetzt etwa ein Dokument haben, was im Wesentlichen aus zwei Dokumenten besteht, das eine wird oben angezeigt, das zweite unten, ja, aber auf einer Seite, und Sie wollen komplett unterschiedliche Formatierungen in diesen beiden Dokumenten haben, dann können Sie den ganzen Satz an Dingen, die es so gibt, wie eben Überschriften verschiedener Ebenen, einfache Absätze, Aufzählungen mit Bullets oder mit Punkten, und was Ihnen sonst noch einfällt, Links zum Beispiel, ja, wie sieht ein Link aus? Ist er blau und unterstrichen oder vielleicht ganz anders? Und ändert er sich, wenn man da drauf geklickt hat? Kriegt er dann eine andere Farbe oder nicht? Wird er vielleicht hinterlegt, wenn Sie mit der Maus nur drüber fahren? Also diese ganzen Eigenschaften, das können Sie alles definieren. Und zwar dann eben zum Beispiel für so eine Klasse Arial 20, in dem Fall würden Sie wahrscheinlich einen anderen Bezeichner dafür verwenden, sowas wie Dokument 1 oder oben oder sowas. Ja, und dann können Sie praktisch in Ihrem Dokument diesen oberen Teil ganz normal durchformatieren, aber immer Class gleich oben reinschreiben. Und in dem unteren Teil, wo Sie auch nochmal solche Definitionen für gemacht haben, aber jetzt mit dem zweiten Klassennamen, da verwenden Sie dann die ganzen Tags und sagen jeweils dabei aber aus der Klasse unten. Und damit kriegen Sie eine Seite, die bis zur Mitte halt durchgehend nach irgendeinem Standard formatiert ist und ab dieser Mitte nach einem anderen.
Ja. Ich fange gerade so viele Sachen an. Ist das möglich oder beziehungsweise kann eine CSS-Datei dynamisch aufgebaut sein? Beziehungsweise angenommen, ich sage, zeig mir den Link mit blauer Farbe und unterstrichen an, wenn der Hintergrund weiß ist. Geht sowas
in der CSS-Datei? Wenn der Hintergrund weiß ist.
Also zum Beispiel, also, dass man irgendwie so eine Bedingung einbaut.
Nee, also dann müssten Sie einfach zwei Klassen definieren, einmal für etwas mit weißem Hintergrund und einmal für etwas mit anderem Hintergrund, weil dass der Hintergrund weiß oder andersfarbig ist, muss ja auch irgendwie festgelegt werden. Das heißt, Sie müssten dann ohnehin dieses P-Tag zweifach definieren, um es mal mit weißem und mal mit anderem Hintergrund zu haben. Und wenn Sie eh angefangen haben, diese beiden Klassen zu definieren, dann können Sie auch die Links da drin unterschiedlich definieren. Ja? Was Sie aber auch machen können, ist, die Klassenangabe weglassen und dann gilt es für das gesamte Dokument. Wenn ich also nur P und dann Klammer auf mache, dann lege ich praktisch fest, wie sieht es aus, wenn ich später im Text einfach nur öffnendes P-Tag mache und dann irgendwelches Zeug. Ja. Sie können dann trotzdem immer noch Klassen haben, die Klassen weichen dann eben ab vom Standard. Ja, und also diese Syntax ist halt immer mit geschweifte auf, geschweifte zu und die einzelnen Sachen müssen so mit Semikolons abgetrennt werden. Und ich habe das jetzt hier nur in so einer Pseudo-C-Syntax hingeschrieben, damit man es besser sehen kann. Meistens findet man dieses ganze Zeug in einer Zeile. Ja, also das geht dann hier oben direkt weiter, auch ohne Leerzeichen und so, direkt von Family irgendwas. Und die geschweifte Klammer steht auch noch mittendrin. Ja, aber Sie können es eben auch so hinschreiben, dann sieht es ein bisschen wie ein Programm aus und ist damit in der Regel besser lesbar. Okay, aber wie ich schon sagte, ich will nicht den Versuch unternehmen, eine komplette Einführung in HTML zu geben. Das ist etwas, was man sich super gut selbst anlesen kann. Also diese deutschsprachige Self-HTML-Dokumentation, die es im Web gibt, die behandelt eigentlich alles, was man so machen will, sowohl mit HTML als auch mit Stylesheets. Und es sind auch zu fast allen Dingen immer Beispiele dabei. Also da wird irgendwas erklärt und dann kann man da draufklicken und sieht dann, wie wird es jetzt im Browser dargestellt. Ne, dass man den Effekt auch direkt erkennt. Ja, damit verlassen wir auch schon HTML und kommen zu Tech bzw. LaTeX. Ja, das wird auch oft durcheinander geworfen. Was unter anderem daran liegt, dass LaTeX-Dateien auch auf .tech oder .tex enden. Und das Tech ist also eine Dokumentenbeschreibungssprache. Ja, das enthält praktisch Befehle, mit denen Sie sagen können, also das Dokument, was ich erstelle, das hat folgende Größe, ist ein A4-Dokument, hat irgendwelche Ränder, links, rechts, oben, unten, auf geraden oder auf ungeraden Seiten. Da kann man eine ganze Menge Sachen reinschreiben. Dann kommen Hinweise, welche Schriften ich verwenden will für irgendwelche Standardelemente und dann geht es irgendwann los. Das wäre ein Tech-Dokument. Es gibt auch Leute, die echte Tech-Dokumente erstellen. Also man kann sowas wie ein Buch oder eine Abschlussarbeit kann man auch in Tech selber schreiben, aber normalerweise macht man das nicht, weil man stattdessen LaTeX verwendet. Und LaTeX ist eine Sammlung von Makros für Tech, durch die das Ganze aus meiner Sicht überhaupt bedienbar wird. Ja, also die Tech-Gurus, die werden sagen, Hardcore ist nur direkt Tech zu schreiben, aber ja, also in Tech sehen die Sachen ungemein kompliziert aus und in LaTeX werden sie eigentlich relativ übersichtlich. Und diese Makros werden halt von Tech interpretiert und damit letzten Endes auch wieder zu Tech. Ja, genauso wie wenn Sie ein C-Programm schreiben und da irgendwelche Makros drin haben, die der Precompiler vorher umsetzt, bevor das Ganze durch einen echten Compiler gejagt wird. Ja. Wir wollen also nur über LaTeX reden, weil das reine Tech-Format eigentlich nicht besonders interessant ist. Und da haben wir vorhin schon in dieser Übersicht gesehen, wo ich Ihnen HTML, LaTeX und Wikitext gezeigt hatte, dass man halt solche Befehle da drin hat, die immer mit einem Backslash eingeleitet werden. Woraus Sie auch direkt vermuten können, dass Sie, wenn Sie einen normalen Backslash haben wollen, der also gedruckt wird, dass Sie da irgendwas Besonderes machen müssen. Und tatsächlich ist es sogar ziemlich aufwendig. Sie müssen nämlich sowas wie Text-Backslash also ausschreiben als Wort und das mit einem Backslash einleiten. Aber es ist jetzt nicht so häufig, dass Sie dieses Zeichen brauchen, deswegen ist es nicht so tragisch. Und dann haben wir eben diese Umgebungen, die immer mit Beginn eingeleitet werden und mit End beendet. Jetzt zeige ich Ihnen mal ein fast minimales Beispieldokument. Und das zeigt uns auch direkt etwas, was an Tech wirklich besonders oder an LaTeX besonders praktisch ist. Es geht immer damit los, dass ganz oben im Kopf Document Class irgendwas stehen muss. Dieses irgendwas wird häufig Artikel sein. Artikel ist etwas, was man benutzt, wenn man so diese wissenschaftlichen Papers erstellt, die so 4-5 Seiten lang sind und dann im Journal of irgendwas erscheinen. Ja. Das ist also ziemlich häufig benutzt. Für eine Abschlussarbeit würden Sie eher sowas wie Book verwenden. Ja, auch wenn es nicht am Ende ein Buch ist, gehört es trotzdem in diese Kategorie mit rein. Und dann können noch verschiedene Befehle folgen auf diesem Document-Class-Befehl, die so ein paar grundsätzliche Dinge festlegen, die zum Beispiel Erweiterungen hinzuladen, die Sie brauchen werden. Aber im Wesentlichen geht es dann irgendwann los mit Begin Document und ganz am Ende vom Dokument steht End Document. Wenn hier unten noch irgendwas drunter steht, wird es als Kommentar betrachtet. Ja, hinter End Document ist Schluss. Und hier sehen Sie jetzt ein Kommando, was wir im Beispiel noch nicht hatten. Und das ist ziemlich charmant. Das also Table of Contents erzeugt ein Inhaltsverzeichnis und das macht es komplett selbstständig. Ja, weil es erkennt solche Sachen wie hier Section, erster Abschnitt. Wenn wir das schreiben, Section, erster Abschnitt, wird daraus später im Dokument eine fette Überschrift, die außerdem noch eine 1 vorne weggestellt bekommt. Also er zählt auch noch automatisch die Kapitel und Unterkapitel für Sie durch. Und wenn wir jetzt zum Beispiel ein Unterkapitel davon haben wollen, was also auch zum ersten Abschnitt gehört, dann gäbe es dafür den Befehl Subsection, also Unterabschnitt. Und es gibt auch noch eine Sub-Subsection. Ja, das sind dann die Sachen, die 1.1.1 heißen. Danach kommen noch Paragraphs und Subparagraphs. Also das geht dann noch ein bisschen runter. Und wenn Sie nicht einen Artikel als Dokumentklasse haben, sondern ein Buch, dann gibt es außer den Sections auch noch Chapters. Also Chapter ist dann noch eine Ebene höher. Die haben Sie hier in dem Fall nicht. Wenn ich hier schreiben würde Chapter irgendwas, dann käme eine Fehlermeldung raus. Weil er sagt, du hast einen Artikel gewählt als Dokumentklasse, kannst keinen Chapter drin haben. Ja, dann kommt ein bisschen Text. Hier habe ich diese Auszeichnungen mal verwendet. Wenn Sie sich erinnern, was ich auf der Folie hatte, auf dieser Übersichtsfolie, da hatte ich für schräg geschrieben sowas wie Text-IT, Text-Italics. Ja, das gibt es auch, das Kommando. Aber es gibt außerdem noch eins, das heißt Emph, Emph wie Emphasize, hervorheben. Und wenn Sie Emphasize eingeben, dann wird daraus auch kursiver Text, ja, also schräg gestellt. Und der Unterschied ist jetzt im Wesentlichen, Emph ist wieder sowas Strukturgebendes. Ja, mit Emph sagen Sie, dieses Wort möchte ich in irgendeiner Weise hervorheben, das ist wichtig. Ja, und es ist halt so in dieser Welt, dass es umgesetzt wird in Kursiv. Das könnte man aber auch ändern. Wenn Sie an der Stelle Text-IT reinschreiben, wird es definitiv kursiv, es sei denn, Sie ändern die Bedeutung von Text-IT. Aber das ist natürlich nicht vernünftig, einen Befehl, der explizit etwas kursiv machen soll, dass Sie den so umdefinieren, dass er was anderes tut. Deswegen ist das Emph in der Regel sinnvoller. Es gibt keine Entsprechung zu Text-BF, dieses Fett-Setzen, weil die meisten Layouter sagen, Fett oder fette Schrift ist ein Element, das man im Text nach Möglichkeit vermeiden sollte. Ja, weil fette Schrift, dadurch, dass die Dicke der Buchstabenlinien so viel größer ist, ist so auffällig, dass es also die Optik des Dokuments kaputt macht. Wohingegen kursive Buchstaben zwar auch anders aussehen als die normalen, aber sie haben dieselbe Dicke und stoßen nicht so stark hervor. Na, also wenn Sie so auf die Entfernung sich eine Buchseite angucken und da sind kursive Sachen drin, dann kann es sein, dass Sie das nicht merken, dass Sie es einfach das gucken drauf und sagen, naja, ist halt eine Seite Text. Wenn Sie aber ein einzelnes Wort Fett in der Seite haben, sehen Sie es garantiert. Also einfach ein anderer Grad von Auffälligkeit und ein Großteil von ja, guten Layout-Regeln ist eigentlich, dass man nichts im Layout drin haben soll, wo die Leute erstmal umfallen, wenn sie es sehen. Ja, also insofern gibt es für dieses Kursivsetzen gibt es nochmal ein extra Wort, was eben nur auf diesen ja, Hervorheben-Charakter hinweist und beim Fetten gibt es nichts Entsprechendes. Ja, wenn man jetzt sowas geschrieben hat, das haut man also einfach in einem Texteditor, bitte nicht in sowas wie Word, sondern wenn dann WordPad oder halt irgendein normaler Texteditor, gibt man die Sachen einfach so ein und dann muss man im Prinzip das übersetzen, wie wenn Sie ein C-Programm oder Java-Programm, ja, bei Java wohl nicht, ne? Doch, bei Java gibt es auch einen Compiler für. Also wie bei einer kompilierten Sprache müssen Sie einfach so eine Art Tech-Compiler aufrufen und der macht heutzutage direkt eine PDF-Datei daraus. Früher war es so, dass, also wenn Sie noch eine ältere Tech-Installation irgendwo finden, dann wurde erst eine sogenannte DVI-Datei draus. DVI stand für Device Independent, also geräteunabhängig. Das war schon ein Format, was man weitergeben konnte, auch an andere LaTeX-Benutzer. Aber außerhalb der Tech-Welt hat praktisch niemand gewusst, wie man DVI-Dateien anzeigen kann, sodass der nächste Schritt dann immer war, aus DVI erst eine PostScript-Datei zu machen und daraus dann ein PDF. Ja, und heute ist es so, dass man in der Regel direkt eine PDF-Datei aus dem Tech erstellt. Ja. Und genauso wie wenn Sie in C-Programm schreiben, ist es halt auch bei Tech so, dass Ihnen da Tippfehler unterlaufen können, nicht innerhalb Ihres normalen Textes, das würde nicht auffallen, aber bei den Befehlen, die Sie verwenden. Ja, wenn Sie zum Beispiel eine Umgebung öffnen und nicht wieder schließen, dann fällt es irgendwann auf. Möglicherweise nicht direkt an der Stelle, wo es nötig gewesen wäre, die Umgebung zu schließen, sondern erst drei Seiten weiter hinten. Aber irgendwann merkt das LaTeX, hier fehlt irgendwie das Ende der Umgebung. Ja, also sowas kennen Sie ja vielleicht vom Programmieren auch. Da ist es auch oft so, dass man den Compiler über irgendwas drüber laufen lässt und man kriegt eine obskure Fehlermeldung, dass irgendwas nicht passt. Und die Zeilennummer, die als Fehlerort angegeben wird, hat in keinster Weise irgendwas damit zu tun, wo jetzt eigentlich der wirkliche Fehler war. Ja, weil Sie viel früher irgendwo vergessen haben, eine Klammer zu schließen oder sowas. Das wird aber erst viel später bemerkt. Darüber hinaus kann man dieses LaTeX-Format auch noch als eigenständiges Format betrachten. Es gibt auch so Konvertierungstools, wie zum Beispiel LaTeX zu HTML. Damit kann man LaTeX-Quelltexte in ein HTML-Format umwandeln, ohne dass dafür das Tech selber vorausgesetzt wird. Also für Teile davon, wenn Sie die Bilder auch noch drin haben wollen, brauchen Sie auch wieder eine Tech-Installation. Aber vom Prinzip, da kommt am Ende dann keine PDF-Datei raus, sondern es kommt ein HTML raus. Und in dem Sinne können Sie praktisch LaTeX sogar so als Supersprache betrachten, wo man alles Mögliche draus machen kann. Aber ich wollte nochmal zurück, die Folie hier vorne. Genau, also diese Table of Contents Geschichte, die entsteht halt jetzt vollständig automatisch und das wollte ich Ihnen jetzt einfach mal in der Praxis zeigen, wie das aussieht. Ja, also ich gehe jetzt mal in so einen Editor. Ich habe hier schon mal angefangen, so ein Dokument zu erstellen. Da steht im Moment nur Document Class und Anfang und Ende vom Dokument drin und das Wort Test. Und wenn ich jetzt in der Shell das Ganze übersetze mit dem Tool PDF LaTeX, ja, dann, das ist ja kein großer Inhalt, das dauert also nur eine Sekunde. Dann wird da eine PDF-Datei draus und die kann ich mir anzeigen und da ist halt das Wort Test. Ja, das ist ein bisschen langweilig. Ich habe auch ein bisschen reingezoomt, also es geht nach rechts noch weiter. Ja, das ist halt das erste Wort in einem längeren Absatz, also da ist nicht viel passiert. Und jetzt wollen wir das ein bisschen mehr strukturieren. Also ich werde erstmal eine Überschrift eingeben. Ja. Und jetzt habe ich hier ein Ü eingegeben, ein großes Ü. Und wenn ich das in der Form jetzt versuche durch LaTeX zu jagen, dann sollte ich, ich habe keine Fehlermeldung bekommen, aber ich verrate Ihnen, das Ü wird nicht da sein. Ja, da hat es Bär Schrift draus gemacht, weil das Ü ist kein ASCII-Zeichen und Zeichen, die nicht zu ASCII gehören, versucht er zu ignorieren. Ja, damit er also doch diese deutschen Buchstaben akzeptiert, die man ja ständig braucht, ist jetzt die Gelegenheit, vor dieses Begin-Document, aber nach dem Document-Class noch ein extra Kommando zu setzen, mit dem eben noch was dazugeladen wird. Und so. Also ich habe mit UsePackage das Paket InputEnc, InputEncoding, ja, das ist ein Paket, das dafür da ist, verschiedene Eingabekodierungen zu unterstützen, eingebunden, und das in eckigen Klammern, das Latin 1 ist eine Option für das Paket, wo ich sage, mein Text ist Latin 1 formatiert. Und jetzt habe ich es nochmal durchgejagt, und wenn ich es jetzt anschaue, dann sieht man, das Ü ist jetzt da. Ja. Und genauso können Sie auch andere Codierungen verwenden, also wenn Sie Texte haben, die schon in irgendwas anderem vorliegen, dann steht da oben halt eine andere Codierung drin. Das ist im Prinzip dasselbe Spiel wie bei HTML, wo man auch sagen kann, meine HTML-Dateien erzeuge ich Latin-kodiert oder UTF-8-kodiert oder was auch immer. Ich muss es nur oben reinschreiben, damit das System weiß, was es damit anfangen soll. Ja. Okay, wenn wir also ein bisschen Inhalt hier reinschreiben, das ist ein Beispielsatz. Und das kopieren wir jetzt ein paar Mal. Vielleicht noch ein Absatz. Absätze können Sie in LaTeX einfach dadurch erzeugen, dass Sie eine Leerzeile einfügen. Ja. Wenn wir das jetzt nochmal übersetzen, dann sehen Sie jetzt, ja, hier ist die Überschrift, da ist der erste Absatz und der zweite hat jetzt eine Einrückung, aber keinen Abstand. Das ist die im englischen Sprachraum übliche Variante. Das kriegen Sie aber weg. Es gibt entsprechende Kommandos, mit denen Sie festlegen können, was passiert zwischen zwei Absätzen und was passiert am Anfang eines Absatzes. Dass wir hier oben keine Einrückung haben, liegt daran, dass die Layout-Regeln für eben den englischsprachigen Bereich vorschreiben, dass unmittelbar nach einer Überschrift, also wo ein Kapitel oder sowas anfängt, dass wir an der Stelle keine Einrückung machen, aber alle folgenden Absätze. Ja, das hat einfach den Zweck, wenn Sie sich vorstellen, das hat der Blocksatz, also nach rechts, mal was kleiner, ja, nach rechts ist es auch bündig. Und wenn Sie jetzt zufällig einen Absatz hätten, der bis ganz am Schluss durchgeht, ja, und dann vorne keine Einrückung, dann könnte man nicht erkennen, dass da ein neuer Absatz anfängt. Und deswegen gibt es dieses Konzept der Einrückung, ist aber im deutschsprachigen Raum nicht üblich, deswegen würde man da an den Einstellungen was ändern und würde ein bisschen den Abstand vergrößern zwischen den Absätzen und dafür diese Einrückung raushauen. Ja. Gut, dann wollen wir noch ein Unterkapitel dazu packen. Subsection. Das nenne ich mal Überschrift zweiter Stufe. Ja, da packe ich auch einen so einen Absatz rein und dann mache ich noch so eine Überschrift zweiter Stufe. So, jetzt haben wir also ein Kapitel 1 und dann 1.1 und 1.2 sollte das werden. Schauen wir uns das an. Ja. Ja, also die Dinge hat er durchnummeriert. Und durch dieses Table of... Ja? Durch dieses Table of Contents kann ich jetzt hingehen und ein passendes Inhaltsverzeichnis automatisch generieren lassen. Das packe ich noch vor den ersten Abschnitt und gebe hier einfach ein Table of Contents. Ja. Und wenn wir uns dann das Ergebnis anschauen, ja, dann sehen Sie, aha, hier hat er jetzt so eine Standard Auflistung einfach des Inhalts eingebaut. Und da ist auch wieder so, dadurch, dass wir jetzt in einem Artikeldokument sind, also von der Dokumentklasse Artikel, geht es direkt nach dem Inhaltsverzeichnis weiter mit dem ersten Abschnitt. Ja, hätten wir das Ganze als Book gestaltet, dann wäre nach dem Inhalt ein Seitenumbruch gekommen. Also es wäre auf der nächsten Seite beziehungsweise sogar auf der nächsten Doppelseite weitergegangen, weil LaTeX darauf achtet, dass Kapitel immer auf einer rechten Seite anfangen. Also das ist auch wieder eine Einstellungssache. Sie können es auch auf der linken Seite anfangen lassen. Je nachdem, wie man das festlegt und welche Dokumentklasse man verwendet, ist ein ganzer Haufen Dinge schon vordefiniert. Ja. Ja, und so sieht im Prinzip die Arbeit aus. Jetzt haben wir hier nirgendwo Umbrüche, die eine Trennung erzwungen haben. Aber es ist so, dass LaTeX für alle möglichen Sprachen auch eine automatische Silbentrennung bietet. Sie müssen dann allerdings dem Dokument auch sagen, ich bin ein deutschsprachiges Dokument. Dann verschwindet zum Beispiel auch dieses störende Contents hier als Überschrift und wird zu Inhaltsverzeichnis.
Was sagt man
denn? Man sagt im Use Package Babel, schauen, ob ich das auswendig, ich kopiere das immer, ich probiere es mal mit Use Package N German, N wie neue deutsche Rechtschreibung, Babel. Man kann auch German nehmen, dann ist es alte Rechtschreibung. So, ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Ah, schön. Ja, also jetzt hat er Inhaltsverzeichnis draus gemacht. Und sehen Sie hier, Beispielsatz hat eine Trennung gekriegt. Die hat er vorher nicht gehabt. Weil im Englischen Beispielsatz kennt er nicht. Ja? Und was er nicht kennt, trennt er nicht. Da ist es übrigens das LaTeX brutal. Was Ihnen passieren kann, wenn Sie merkwürdige, lange zusammengesetzte Worte haben, die nicht zur Sprache gehören, weil Sie irgendwie einen medizinischen Fachartikel schreiben oder sowas, dann laufen die auch schon mal hier raus. Also über den Blocksatz nach rechts hinaus. Und Sie sehen ja, wenn ich das hier aufrufe, dann gibt es hier allerlei Ausgaben. Ja, also da wird im Wesentlichen hier erzählt, kann man das noch sehen hinten? Wird im Wesentlichen erzählt, welche Sachen nachgeladen wurden. Und hier wäre dann auch der Platz, um Fehlermeldungen und Warnungen auszugeben. Und wenn Sie also so ein langes Wort drin haben, dann würde an der Stelle sowas stehen wie overfull. Overfull in Zeile irgendwas. Und dann könnten Sie nachgucken, wo ist das und es beheben. Ja, das Problem wird dann in der Regel sein, dass es halt ein unbekanntes Wort ist, wo er keine Ahnung hat, was er damit machen soll. Also wir können das zum Beispiel erzwingen, indem wir, guck noch mal eben, wie die Umbrüche laufen. Das ist ein Beispielsatz. Eins, zwei, nach dem dritten Mal Test. Ja, erstes Test, zweites Test. Hier. Wenn ich das jetzt zusammenziehe zu einem langen Ding, dann sollte das Schwierigkeiten machen. Ah, nee. Weil es vernünftige Worte sind, aus denen sich das Wort zusammensetzt, hat er jetzt immer noch, das ist ein Bei-Spielsatz. Also dann muss man das Wort ersetzen durch irgendwas Krankes wie das da. Und jetzt sehen Sie, das läuft nach rechts raus. Also je nachdem, wo das Wort anfängt und wie lang es ist, kann es auch sein, dass das komplett in die nächste Zeile zieht und in so ein Monster Lücken in die Zeile davor baut. Dann kommt auch eine Fehlermeldung, dann sagt er nämlich underfull. Underfull heißt, in der Zeile ist nicht genug Inhalt drin, die muss größer werden. Weil nämlich riesige Abstände zwischen den Worten einfach ein Layoutfehler sind. Das würde Ihnen Word nicht anmeckern. Ja, wenn Sie in Word ein komisches Wort eingeben und die automatische Silbentrennung ausgeschaltet haben, die ist standardmäßig aus, dann wandert das halt in die nächste Zeile, wenn es Zeit für einen Umbruch ist, und dann stehen da halt vielleicht vier Worte in einer Zeile und Lücken dazwischen, die so groß wie ein langes Wort sind. Ja, das interessiert das Programm nicht. Und auch wenn Sie die automatische Silbentrennung anhaben und dann nicht weiß, wie er es trennen soll, weil Sie da auch sowas wie 20 große Xe drin haben, das ist nicht trennbar, dann wird es halt auch einfach übernommen und das Dokument sieht halt schlecht aus. Und LaTeX macht alle möglichen Tricks, um solche Sachen zu verhindern. Also der geht zum Beispiel hin und versucht immer, ganze Absätze perfekt zu setzen. Der wird also nicht sagen, wenn jetzt in einer Zeile ein Problem auftritt, dadurch, dass ein Wort umbricht oder nicht umbricht, dass er dann jetzt nur diese eine Zeile anguckt, sondern der versucht immer, dass das Gesamtergebnis für den ganzen Absatz möglichst gut ist. Ja, also da sind unheimlich viele Layout-Kniffe drin, die der Erfinder von dem System, der Knuth, Donald Knuth, sich ausgedacht hat, weil er verzweifelt ist. Der hat ein Mathebuch eigentlich geschrieben und es sah alles so schrecklich aus. Also der hat irgendwie das handschriftlich gemacht, das ist schon was länger her, 30 Jahre oder so, und hat es an die Druckerei oder an den Verlag gegeben, und dann kamen irgendwann so Fahnen zurück zum Freigeben und die ganzen Formeln sahen widerlich aus und die Absätze waren halt irgendwie total krank gesetzt. Und da hat er gesagt, das kann es nicht sein, und dann hat er Tech entwickelt und aus Tech ist dann eben später mit diesem Makropaket LaTeX geworden. Und das Hauptziel von diesem ganzen Tool ist es wirklich, schöne Dokumente zu erstellen. Ja, da sind auch Regeln drin, wie wenn man jetzt hier unten zum Beispiel, wenn hier schon das Seitenende wäre und es wird auf der nächsten Seite weitergehen, dann könnte es Ihnen passieren, dass Sie hier vielleicht nur eine Zeile nach der Überschrift haben und die nächste Zeile ist schon auf der nächsten Seite, weil halt unten Schluss ist. Das nennt man, ich kann mir nicht merken, was ist. Das heißt entweder Hurenkind oder, was ist das zweite? Schusterjunge. Hurenkind und Schusterjunge. Ich weiß nicht, welches was ist. Eins davon, bitte? Hurenkind ist unten.
Es gibt sich in dem alten Word, gab es mal eine Option, da konnte man einen Haken setzen vor dieses Wort.
Ja.
Vor das Wort Hurenkind
erledigt. Ah ja.
Das ist schon extrem.
Ja. Also ist
nie direkt gesehen.
Ja.
Oder so.
Das ist die Pronunciation.
Ja. Also eins von den beiden Worten bezeichnet, dass man unten eine Zeile alleine hat. Und das andere heißt, dass oben auf der nächsten Seite eine Zeile alleine bleibt. Ja? Wenn dieser Absatz jetzt aus drei Zeilen bestehen würde und die dritte wäre auf der nächsten Seite, dann wäre das Gegenstück dazu. Ja, in jedem Fall würde entweder unten eine Zeile alleine oder oben eine Zeile alleine stehen. Und eins davon ist eben Hurenkind, das andere Schusterjunge. Und beides sagen die Layout-Regeln, will man nicht haben. Und LaTeX beachtet sowas. Sie können das zwar abschalten, da gibt es Möglichkeiten zu sagen, wie viele Zeilen alleine stehen dürfen. Ja, und dann macht er Ihnen auch wieder beliebige Murks, wenn Sie das erzwingen wollen. Aber in der Regel versucht er halt, das so hinzubasteln, dass es passt. Und was jetzt eine besondere Stärke von LaTeX ist, die wird Sie als Informatiker in der Regel nur eingeschränkt interessieren, es sei denn, Sie gehen so ein bisschen Richtung theoretische Informatik oder sowas, wenn Sie anfangen, Formeln zu setzen. Dann würden Sie in Word irgendwie den großen Formel-Editor öffnen und das Integralzeichen suchen und da draufklicken und dann irgendwie in diese kleinen Kästchen oben und unten klicken, um da die Integrationsgrenzen reinzuschreiben. In LaTeX sagen Sie einfach Integral von 0 bis 2 f von x dx ist meinetwegen 0 und nein, so nicht. Macht er jetzt nicht. So. Und dann kriegen Sie da so eine Formel raus. Ja. Und das ist perfekt nach den Vorgaben, die man halt so hat für Formeln gesetzt. Und das ist jetzt nicht nur für Integrale, Sie können auch so Summenzeichen haben. Ich finde zum Beispiel die großen Summenzeichen, die so in der Mitte stehen können, finde ich sehr schön. Summe gleich 1 bis n in xi. Ja, dann haben Sie dieses Ding, wo über dem Sigma oben und unten drunter halt die Sachen stehen. Und dann hier. Also, und genauso haben wir zum Beispiel auch hier die Indizes. Was ich jetzt nicht drin hatte, ist eine Potenz x Quadrat oder sowas. Da sehen Sie, das i ist ein Stück kleiner. Ja, als das x, weil man schreibt die Indizes ein bisschen kleiner, genauso auch einen Exponenten würde man auch ein bisschen kleiner schreiben. Und es ist alles so voreingestellt, dass es die richtige Größe hat. Wenn Sie es im Formel-Editor von Word machen, dann können Sie auch x und dann Index i schreiben. Aber es sieht zunächst nicht gut aus. Ja, Sie müssen irgendwie die Einstellungen ändern oder jeden Index anpacken und in der Schrift ein bisschen reduzieren oder den Abstand, wie das nach unten verschoben ist, anpassen.
Nee, man kann bei den Sigma-Sigma, das ist neu ab 2010, dass man mit Steuerung rausgeht, sondern
ja.
Hier schon unter Steuerung stellen.
Ja, aber welche Größe hat dann so ein Index oder eine Potenz? Von der ja. Es war jedenfalls, also ich habe es mit dem aktuellen Word im Formel-Editor nicht ausprobiert, aber früher war es so, dass die Voreinstellung im Formel-Editor war, dass die Größen der Schriften für Indizes und sowas, dass die nicht gut gewählt waren. Also die Ergebnisse, die dabei rauskamen, sahen einfach nicht gut aus. Das war dann so, dass man, wenn man so ein Dokument gekriegt hat, hat man direkt gesagt, auch wenn man jetzt ein PDF bekommen hat, das ist ein Word-Dokument gewesen. Ja, gucke ich die erste Formel an und sage, das ist Word. Und deshalb LaTeX halt gar nicht. Hier ist es auch so, wer LaTeX kennt, der erkennt sofort ein Tech-Dokument, weil eben die Formeln so gesetzt sind, wie man das gewohnt ist. Und das ist halt etwas, was es auch sehr leicht macht. Es ist sogar so, dass Mathematiker teilweise, wenn sie sich E-Mails schreiben und irgendwie einem Kollegen eine Formel durchgeben wollen, dann verwenden sie auch die Technotation dafür, weil die einfach so gängig ist in dem Umfeld, dass man das da braucht. Chemiker finden das auch oft klasse, weil es auch Möglichkeiten gibt, so diese komplexen chemischen Formeln in LaTeX ordentlich zu setzen. Und das Ganze ist natürlich auch tausendfach anpassbar. Sie können auch so komplexe Diagramme machen, wo Sie irgendwelche Dinge haben, wo dann Pfeile zwischen hin und her laufen. Die Pfeile sind beschriftet mit irgendwelchen Formelsymbolen wieder. Also da kann man einsteigen und sich monatelang nur mit dem Formelsatz in LaTeX beschäftigen. Also nicht, weil es so kompliziert wäre. Die einfachen Formeln kann man sofort runterschreiben, wenn man eine Einführung gelesen hat, sondern es gibt einfach so viele Möglichkeiten, das noch zu erweitern und ungewöhnliche Dinge damit zu machen. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel über dem F noch irgendwie so einen Kringel haben will und aus dem Kringel soll noch irgendwas rausgucken oder so, kann ich alles machen. Also Dinge, die man normalerweise nur handschriftlich hinkriegt oder mit einem Zeichenprogramm basteln muss, geht alles in Tech. Ja. Also das war für mich irgendwann mal der Grund gewesen, weil ich halt Mathematik studiert habe auch, dass ich in LaTeX eingestiegen bin. Und inzwischen finde ich es aber auch einfach genial für insgesamt lange Dokumente. Also meine Informatik-Abschlussarbeit habe ich auch damit geschrieben, obwohl da vergleichsweise wenig Formeln drin waren. Ich habe irgendwo eine Definition der Entropie, das braucht man in der Informatik auch. Und das war eine Formel und ansonsten habe ich, glaube ich, keine Formeln drin gehabt.
In der Informatik braucht man eine Definition der Entropie?
Ja, wenn Sie Informationen übertragen wollen, dann sagt Ihnen die Entropie was darüber aus, wie dick Ihre Leitung sein muss, durch die Information durchgeht, um in einer bestimmten Zeit durchzukommen. Also da geht es auch darum, wie gut ist etwas komprimierbar. Ja, wenn Sie etwas komprimiert haben, dann wie ist es, wird die Entropie wird kleiner. Ja? Also am Ende ist es halt so, dass wenn Sie etwas nicht mehr weiter komprimieren können, dann ist es so verdichtet, ja, dass jedes Bit davon absolut wichtig ist. Dann ist keine Redundanz mehr enthalten. Und umgekehrt, wenn Sie am Anfang stehen mit irgendwas, was sich noch gut komprimieren lässt, enthält es halt redundanten Kram. Und das kann man über Entropie ausdrücken. Das braucht man in der Nachrichtentechnik oder so. Das kann man als Teil der Informatik auch betrachten. Ja, gut, also das sollte es so als Kurzeinführung in LaTeX sein. Es ist natürlich auch so, wenn wir hier eine Formel machen, dann können Sie LaTeX auch bitten, dass alle Formeln automatisch durchnummeriert werden. Diese Nummerierung hängt ab von dem Kapitel, in dem Sie gerade sind. Also dass Sie zum Beispiel, wenn Sie in Kapitel 1 sind, dann heißen Ihre Formeln Formel 1.1, 1.2 und so weiter. Wenn das nächste Kapitel anfängt, wird mit 2.1 angefangen. Dasselbe gilt für Abbildungen. Wenn Sie Bilder einbauen, die werden auch automatisch durchnummeriert. So wie Sie ein Inhaltsverzeichnis automatisch erstellen können, können Sie auch ein Abbildungsverzeichnis und Formelverzeichnis, wenn Sie das haben wollen, können Sie basteln, was automatisch generiert wird. Sie können Index-Einträge anlegen, womit am Ende automatisch ein Index erstellt wird. Sie können auch mehrere Indexe, mehrere Indizes am Ende haben. Also wenn Sie zum Beispiel ein Personenregister haben wollen, was Sie vom restlichen Index trennen wollen, dann können Sie das machen. Da haben Sie halt zwei so Nachschlageteile hinten dran. Also es gibt beliebige Möglichkeiten und aus meiner Sicht ist man deutlich schneller. Ja, es ist am Anfang eine, sag ich mal, steile Lernkurve, sich damit mal zu beschäftigen, weil das halt so überhaupt nicht wie Word ist. Ja, ich meine, wenn man das im Editor anguckt, sieht man erstmal nichts. Ja, man sieht den Text. Und bei den Formeln kann man sich vielleicht noch vorstellen, also wenn man sich schon ein bisschen gewöhnt hat an die Notation, dann kann man das auch ganz gut erkennen. Aber letzten Endes muss man immer erst das PDF erzeugen, um zu sehen, was kommt da am Ende wirklich raus. Aber wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, ist man wesentlich schneller und das Ergebnis ist professioneller. Ja, es gibt an einigen Unis gibt es Professoren, die sagen, ich akzeptiere Abschlussarbeiten nur im mit Tech erstellten Format. Und nicht im Word-Format. Also denn typischerweise bei den Naturwissenschaftlern, bei Ingenieuren, Mathematiker vor allem. Seltener jetzt in den Kulturwissenschaften oder so, da ist es eher andersrum, dass die Leute sagen, ich will ein Word-Dokument haben, weil ich will da noch drin rumschreiben. Oder sowas. Ja. Also das gibt es auch, dass man jetzt, wenn man in einem anderen Fachbereich ist, dann kommt man irgendwo hin und niemand kennt Tech und es will auch niemand. Aber hier in unserem Bereich ist man mit Tech eigentlich immer auf der guten Seite.
Gibt es da auch irgendwie so ein nettes Online-Tutorial, wie was sich selbst HTML oder irgendwie so?
Es gibt irgendwas, wo Sie zumindest alles nachschlagen können, also so als Referenz. Es gibt, wenn Sie Tech installieren, ist ein Dokument dabei, das nennt sich L2Kurz. Ich weiß es nicht, also die Datei heißt L2Kurz. Und das ist eine Einführung, die ist so 20 Seiten lang. Die gibt es auch in der deutschen Version, aber es steht dasselbe drin. Also wenn Sie das dann suchen und finden, da ist praktisch die Einführung in die wichtigsten Sachen drin. Also wenn Sie das alles beherrschen, was in dieser 20 Seiten Einführung steht, dann können Sie schon so normale Dokumente schreiben, also haben Sie schon eine Menge. Und dann gibt es natürlich sehr gute Bücher, die auf tausenden von Seiten wirklich unglaubliche Dinge beschreiben, wo es Spaß macht, einfach nur drin rumzublättern und zu gucken, boah, das kann man machen. Ja, also es ist dann, kommt dann irgendwie eine Beschreibung, wir stellen jetzt das Paket sowieso vor, das kann das und das, und dann sieht man so ein Stück, was damit gemacht wurde. Das ist dann da auch abgedruckt, das ist mal Wahnsinn. Ja, also es sind wirklich tolle Sachen. Also da gibt es so ein paar Klassiker, mir fällt jetzt nicht ein, wie die Autoren heißen, wenn Sie das interessiert, dann fragen Sie nochmal nach und dann suchen Sie ihn raus. Ja. Das gibt es auch so als zusammengepackte Version, gibt es drei Bücher, weil man LaTeX auch für Webdesign teilweise verwenden kann. Es gibt auch LaTeX-Plugins für Webseiten, wo sie die Formeln praktisch, das wird dann über Tech umgerechnet in ein kleines Bild, also in eine PNG-Datei, und die wird dann eingebaut in den Text, damit Sie Formeln gescheit anschauen können. Ja. Ist heute nicht mehr so zwingend, weil es gibt so eine Sprache, die heißt MathML, und die erlaubt auch innerhalb von Webdokumenten mathematische Gleichungen und sowas und Formeln hinzuschreiben, aber das kann nicht jeder Webbrowser, deswegen ist es meistens besser, einfach ein Bild da reinzuhauen, damit jeder es sehen kann. Gut, wer zunächst mal nicht diese ganze Syntax lernen will, der kann auch einen GUI-Editor verwenden. Es gibt ein Tool, das nennt sich Lux. Ich weiß, dass es das für Linux und für macOS gibt, und ich glaube, dass es das auch für Windows gibt. Ich bin aber nicht sicher. Und Lux sieht, wenn man damit arbeitet, erstmal aus wie eine normale Textverarbeitung. Die folgen aber nicht diesem What you see is what you get Prinzip, sondern etwas, das sie What you see is what you mean nennen. Und das bedeutet unter anderem, wenn ich hier den Rahmen verschiebe, dann bricht es alles neu um innen drin, weil das ist nur eine Annäherung an die tatsächliche Darstellung. Aber da sehen Sie etwa so Dinge wie Formeln und so weiter schon so ungefähr so dargestellt, wie es am Ende auch aussehen wird. Und ja, da ist es etwas einfacher, halt da die ersten Schritte zu machen. Das Problem ist nur, wenn man anfängt, damit zu arbeiten, dann will man vielleicht nie mehr auf das normale LaTeX dann umsteigen. Und es können nur mit Schwierigkeiten die letzten Fähigkeiten noch daraus kitzeln. Ja, also so für Standarddokumente reicht es aus. Aber wenn Sie ganz ungewöhnliche Dinge mit LaTeX machen wollen, dann wäre es besser, direkt die Sprache selbst zu lernen. So, das war mein kurzer LaTeX-Motivationsblock. Dann machen wir weiter mit unseren Dateiformaten. Wie liegen wir mit der Zeit? So in einer Viertelstunde machen wir das Päuschen, ne? Ja. Das nächste Format ist jetzt XML. Haben Sie mit XML schon mal was gemacht?
Minimal. Ja, eine Stunde haben wir so lange geschaut. Grundlagen, Datenbanken.
Bei Datenbanken, okay. Ja, also schauen wir einfach mal. Es ist auch nur ein relativ kurzer Block, den ich hier habe. Ich mache es dann etwas kürzer, wenn wir alle grundsätzlich schon mal gesehen haben. Also Sie wissen dann, dass XML optisch so ähnlich aussieht oder fast genauso wie HTML. Also haben wir auch diese Tags in spitzen Klammern. Aber der wesentliche Unterschied ist halt hier, XML ist eigentlich an sich nicht dazu gedacht, dass man es direkt für irgendwas verwendet, sondern mit XML erstellen Sie neue Markup-Sprachen. Ja, also Sprachen wie HTML. Ich zeige Ihnen nachher auch noch XHTML. Das ist eine in XML definierte Variante von HTML. Ja, das sieht dann fast genauso aus. Also Sie können es verwenden, um Ihre eigenen Markup-Sprachen zu erstellen, die so eine Pseudo-HTML-Syntax haben. Und dann ist es so, dass man typischerweise hingeht und sagt, meine Sprache, die ich da definiert habe, die lege ich jetzt auch noch in einer Dokumenttyp-Beschreibung genau fest. Das heißt, ich sage, was ist ein gültiges Dokument in meiner selbst ausgedachten Sprache und was nicht. Ja. sowas in HTML zum Beispiel, wenn Sie dieses Li-Tag nicht Li, sondern IL schreiben, dann wäre es halt ein Syntaxfehler aus HTML-Sicht. Und dasselbe können Sie auch mit Ihren eigenen in XML definierten Sprachen machen und einfach sagen, das geht und das geht nicht. Und das ist aber viel feingliedriger, als das jetzt bei HTML etwa der Fall ist. Sie können dann nämlich abhängig von bestimmten Voraussetzungen irgendwelche Sachen erzwingen. Also Sie könnten da zum Beispiel sagen, wenn wir jetzt wieder HTML nehmen, wenn Sie so ein UL-Tag geöffnet haben, was so eine unsortierte Liste, also so eine Bullet-Liste öffnet, dann muss zwingend mindestens ein LI-Element da drin auftauchen, ja, bevor es wieder geschlossen wird. Weil natürlich sowas wie in HTML kann ich das schreiben. Ist sinnlos. Ja. Ich wüsste jetzt nicht mal, was es macht. Es kann sein, dass es einen vergrößerten Abstand zum nächsten Absatz bewirkt. Es kann sein, dass es gar nichts macht. Ja, es ist irgendwie krank. Es ist eine Liste mit null Elementen drin. Aber es ist gültiges HTML. Ja. Es ist sogar super HTML, weil ich das öffnende Tag auch schließe. HTML zwingt mich nämlich nicht, Tags zu schließen. Also, wenn ich jetzt hier zwischen zum Beispiel einen LI-Tag habe, dann machen die meisten Leute, die HTML so runterschreiben, machen das nicht wieder zu. Eigentlich macht man das auch wieder zu, muss man in HTML aber nicht. Und solche Sachen können Sie in XML einfach erzwingen. Sie können sagen, ich will, dass nur Dokumente, die bestimmten Regeln folgen, gültig sind. Und das nennt man dann, wenn man das dann überprüft, nennt man das Validieren. Ja, so eine DTD müssen Sie nicht haben. Also Sie können sich Ihre Sprache auch nur im Kopf ausdenken und dann nach Ihren Regeln, soweit Sie es erkennen können, gültige Dokumente erzeugen. Aber dann gibt es halt keine technische Möglichkeit, das zu überprüfen. Wenn Sie aber eine DTD haben, dann können Sie es durch eine Software durchlaufen lassen. Diese DTD kann erkannt werden und dann kann Ihnen diese Software am Ende sagen, das Dokument, was Sie mir reingesteckt haben, zusammen mit der DTD, die ich habe, das hat gepasst, das ist gültig. Und ohne die DTD geht es halt nicht. Ja. Und das schauen wir uns einfach mal beispielhaft an. Also ich habe jetzt mal drei Spalten, wo sowas, das wird Sie dann wahrscheinlich an Ihre Datenbankthemen erinnern, weil da haben Sie auch sowas, dass Sie, wenn Sie etwa eine Adressdatenbank haben, wenn Sie die irgendwie nach XML exportieren wollen, dann machen Sie für jeden so einen Personendatensatz, der außen diese Person-Tags hat und innen drin gibt es dann nochmal Sachen für Name, Ort und was auch immer Sie da drin speichern wollen. Und ich habe jetzt hier praktisch als Eskalation, rechts ist alles in Ordnung und nach links wird es immer schlimmer. Also das, was wir hier ganz links haben, das ist nicht wohlgeformt. Wohlgeformt heißt, es hält so die ganz allgemeinen XML-Grundregeln ein. Und dazu gehört zum Beispiel, dass grundsätzlich zu einem öffnenden Tag ein schließendes Tag vorhanden sein muss. Ja, hier das Personen wird hier geschlossen, das Name wird hier geschlossen. Dieses Tell-Tag ist auch in Ordnung, weil es ein in sich geschlossenes ist. Kennen Sie vielleicht die Schreibweise. Wenn Sie in XML keine Lust haben, sowas zu schreiben wie Tell und dann hier V gleich was auch immer, dann, und wenn das keinen Inhalt hat, weil es nur dieses Attribut verwendet, dann könnten Sie ja direkt den machen. Ja, also das ist eine gültige Möglichkeit, das Tag direkt wieder zu schließen, ohne irgendwelchen Inhalt reinzupacken. Aber weil das natürlich Quatsch ist, gibt es diese Kurzschreibweise, wo man hinter die spitze Klammer noch so ein Slash oder vor die spitze Klammer noch so ein Slash setzt. Ja, damit haben Sie das einfach verkürzt. Das ist dasselbe wie das. Das passt also alles, aber hier bei Ort passt es nicht. Das Ort habe ich mit Tor geschlossen und das ist halt einfach ohne zu wissen, wie überhaupt das Dokument aussehen sollte, ist es einfach schon mal grundsätzlich falsch. Ja. Anderes Beispiel, hier ist auch dieses Tell-Tag, aber es hat nicht diesen Slash hinten dran und es gibt auch kein schließendes Tag, geht auch nicht. Es ist auch einfach nicht wohlgeformt, so sehen XML-Dokumente nicht aus. Und hier unten haben wir noch was anderes, das ist eigentlich okay, jedes Tag wird geschlossen, aber, bitte? Genau, die werden falsch rum geschlossen und das geht auch nicht. Ja? In HTML können Sie so Sachen machen. Ja, wenn Sie sagen, das ist wichtig und das wichtig soll fett kursiv sein, dann können Sie schreiben B, I, wichtig und dann erst das B zu. Ja, wenn Sie jetzt noch was dahinter weiterschreiben würden, wäre es kursiv. nur noch und nicht mehr fett. Und am Schluss machen wir auch noch das i zu. Ja, das ist in HTML ist das in Ordnung, weil der das einfach als Schalter interpretiert und sagt, hier mache ich fett an, hier mache ich kursiv an, da mache ich es wieder aus, das Fett, und da mache ich es kursiv aus. Aber dasselbe in XML würde nicht gehen. Wenn Sie also jetzt hier in HTML wirklich noch was dazwischen stehen hätten und das kein Fehler war, sondern Sie es absichtlich gemacht haben, Sie wollen, dass das Wort wichtig fett kursiv ist und das nächste Wort nur kursiv, ja, das würde in HTML gehen, dann würde man hier was dazwischen schreiben. Wenn Sie dasselbe in XHTML zum Beispiel machen wollen, da komme ich gleich noch zu, also diese XML-isierte Variante von HTML, dann müssten Sie beide Tags in der richtigen Reihenfolge schließen, erst das I, dann das B und dann ein neues I-Tag aufmachen, um zu sagen, jetzt kommt wieder was Kursives.
Das sage ich auch, wenn ich Kursiv zuerst habe und dann Fett dahinter, dann schließe ich Fett und Kursiv bleibt dann offen.
Ja. Ja. Ja, ja, das geht.
Wird sich das eventuell ändern in der neuen HTML-Version?
Also es ist ja so, dass HTML4 oder sowas entspricht praktisch dem ersten XHTML. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob das normale HTML, was nicht auf XML basiert, ob es überhaupt noch weiterentwickelt wird. Also ich sehe in letzter Zeit schon ständig irgendwelchen Code, der eigentlich HTML sein soll, der aber schon diese XML-spezifischen Dinge enthält.
Also ich dachte, an der Überstrang, die Konsortien, das sieht auch nicht so ganz vor.
Ja. Nee, also da kann ich jetzt nichts zu sagen.
Gibt ihr eigentlich im Rahmen Ihrer Vorlesung auch auf HTML5 ein?
Nee, also es ist ja. Nee, wir gucken uns nicht so im Detail an, dass Sie nachher sagen können, also jetzt bin ich Experte in HTML geworden oder in XML oder was auch immer. Das ist ja alles ein Überblicksding. Ja, also unter diesem groben Thema Datenformate will ich eigentlich mehr so Techniken zeigen. Also was kann man machen? Was gibt es grundsätzlich und was kann man damit machen? Und Sie nicht jetzt zum Experten irgendwas machen. Ja. Also genauso wie ich das vorhin bei dem HTML gesagt habe, schauen Sie sich das Self-HTML an. Ist es einfach nur eine kurze Einführung in das Thema, und wenn Sie da aus irgendwelchen Gründen was mitmachen müssen, dann müssen Sie einfach erweiterte Literatur dazu lesen. Ja. Alleine diese XML-Geschichte, ich komme jetzt gleich noch was dazu, dass es so XML-Transformationen gibt, mit denen man Sachen umbauen kann. Ja. Und das ist dermaßen komplex, dass man komplette Vorlesungen damit füllen kann. Also mühelos, mit Übungen auch noch am Rechner und so weiter. Das ist richtig, das wird richtig haarig, weil man praktisch kleine, also in dieser Transformationssprache kleine Programme schreibt, mit denen man dann hingehen kann und sowas macht wie: Suche mir alle Personen raus, die entweder Müller heißen oder aus Erlangen kommen, und dann mache irgendwas damit. Ja, und was da hinten rausfällt, kann zum Beispiel eine neue XML-Datei sein, die dann einfach nur weniger Sachen enthält oder irgendwie umstrukturiert ist. Es ist auch so, dass das ja hier eigentlich eine Baumstruktur bildet. Ja, wenn man jetzt um diese drei Personendinger noch sowas wie Liste als oberstes Tag hätten, dann hätten wir ja im Prinzip hier sowas, Liste, und dann gibt es dreimal Person. Ja, und von jeder Person aus geht dann noch Name, Ort und Tell. Und von dem Baum zurück zu der Schreibweise kommen Sie, indem Sie den Baum in so einem erst nach unten und dann von links nach rechts durchlaufen. Ja. Also zapp, 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 zapp in die ganzen Dinger rein bis nach rechts. Wenn Sie das so traversieren, den Baum von links nach rechts und immer komplett in die Tiefe runtergehen, so ein Backtracking machen, dann würde praktisch wieder das da rauskommen. An den richtigen Stellen müssen jetzt noch die Inhalte reingeschrieben werden. Ne? Also dieses Müller, München und so weiter, das gehört da irgendwo rein. Und was Sie jetzt machen können, ist mit diesen Transformationssprachen, dass Sie diesen Baum irgendwie auf den Kopf stellen und dass da ganz andere Dinge passieren. Dass zum Beispiel das Person irgendwie oben schwebt und von Person aus geguckt wird, zum Beispiel in welchen Städten wohnen Leute, die Müller heißen oder sowas. Ja, also da können Sie sich beliebig komplizierte Dinge ausdenken. Alles, was Sie mit so Query-Sprachen in Datenbanken machen können, in SQL, das können Sie im Prinzip auch mit XML-Dokumenten machen. Und wenn man da anfängt, da einzusteigen, das ist wirklich so komplex, da muss man sich länger mit beschäftigen. Ja. Also auch hier ist es etwas, wo wir einfach nur an der Oberfläche kratzen und im Wesentlichen, falls Sie es noch nicht gesehen haben, dass Sie einfach einen ersten Kontakt damit kriegen. Genau, also hier war die Reihenfolge vertauscht. In der mittleren Spalte sind wir dann eine Stufe besser. Da haben wir also keine groben prinzipiellen Syntaxfehler, sondern hier ist es jetzt so, dass die Regeln einer DTD verletzt wurden. Das ist jetzt natürlich ein bisschen gefuscht, weil ich Ihnen die DTD gar nicht angegeben habe. Das ist auch wieder so ein Thema für sich. Die Syntax, in der man eine DTD aufschreibt, ist ziemlich hässlich. Also das sieht nicht gut aus. Da werden so Attribute-Lists und ganz wirres Zeug zusammengeschrieben. Sieht auch nicht wie XML aus. Das ist eine komplett eigene Syntax. Aber ich nehme jetzt einfach mal an, dass es eine gibt, wo die Sachen halt im Prinzip so einen Aufbau haben sollen. Und wenn wir die hätten, dann würde eben ein Tool, was Validierung versucht, sagen, es ist in Ordnung, dass ich hier Personen habe, aber innerhalb von Personen kann ich mir kein Wer und kein Wo-Tag dulden. Ja, das gehört da nicht rein. Obwohl hier klar ist, was ich damit meine. Ja, aber das Ding würde halt sagen, also wenn schon, dann muss es Name und Ort heißen, aber nicht Wer und Wo. Genauso, wenn ich das äußere Ding Leute statt Personen nenne und innen drin alles richtig mache, würde halt auch sagen, das entspricht nicht den Regeln, wie meine Sprache aufgebaut ist. Und hier habe ich nur so ein Ausrufezeichen dran gemacht, weil hier ist eigentlich auch alles in Ordnung. Ja, Person, Ort, Tell, da ist kein Fehler, auch nach dieser im imaginären DTD ist da kein Fehler drin. Aber ich kann in der DTD auch reinschreiben, dass ich zwingend einen Name-Tag haben will. Und sobald ich keins habe, geht es nicht. Das Telefon-Tag könnte hingegen frei sein. Ja? Also es wäre in Ordnung, wenn ich zum Beispiel hier in dem Eintrag das Tell-Tag rausschmeiße, weil es ja Leute gibt, die kein Telefon haben. Ja? Also manche Tags sind verpflichtend und manche nicht. Und was ich halt haben will oder was ich vorschreibe, das da sein muss, das schreibe ich eben in so eine DTD rein und damit kann ich diese Dinge überprüfen. Ja, auf der rechten Seite sind jetzt einfach nochmal ein paar Einträge, wo alles in Ordnung ist. Gut, eine Folie gucken wir uns noch kurz an. Das ist das zu den Transformationen. Das geht nämlich schnell, weil ich Ihnen das im Wesentlichen alles schon erzählt habe. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. XSLT ist nur eine der Techniken, die Sie verwenden können, um aus einem XML-Dokument ein anderes zu machen oder auch ganz andere Dinge. Also Sie können XSLT auch verwenden, um zum Beispiel ein HTML-Dokument zu erstellen aus dem XML oder vielleicht sogar ein PDF, wenn Sie wissen, wie PDF-Dateien erzeugt werden oder einfach eine ASCII-Datei, die direkt lesbar ist und wo überhaupt keine Tags mehr drin auftauchen. Da ist alles Mögliche zu haben. Also wir erstellen zum Beispiel in der Redaktion, für die ich auch arbeite, erstellen wir Newsletter mit XSLT. Wir haben also ein Format, wo in XML praktisch Newsmeldungen, also Überschriften und irgendwelche Dinge, der Text dazu und Links und so weiter drin sind. Und dann gibt es zwei Transformationen. Die eine macht daraus eine HTML-Datei für ein HTML-Newsletter und die andere macht eine reine Textdatei für ein Text-Newsletter. Und das sieht natürlich ganz unterschiedlich aus, weil in dem einen Fall zum Beispiel ein Wort verlinkt ist. Ja, also da steht dann meinetwegen hier in der HTML-Version und es ist dann unterstrichen und es ist ein Link irgendwo hin. Und der Link selber steht aber nirgendwo sichtbar. Ja, und wenn ich das aber in einer ASCII-Version haben will, da kann ich ja keinen, oder in einer reinen Textversion, die nicht HTML ist, dann kann ich ja sowas wie einen verlinkten Text nicht haben. Das heißt, in der Version steht dann hier und dann steht in eckigen Klammern die Webadresse dahinter. Ja, damit man das immer noch kriegt. Und das ist einfach jetzt nur ein ganz simples Beispiel. Also das ist schnell zusammengeschrieben, sowas. Aber man kann halt viel komplexere Sachen mit dieser Transformationssprache machen. Es gibt dann noch andere Geschichten, XPath zum Beispiel. Es gibt Dinge, die sehen fast wie SQL aus, wo man irgendwelche Fragen an so ein XML-Dokument stellt und Antworten kriegt und die ja ähnlich behandeln kann, wie man auch so eine Rückmeldung auf eine SQL-Anfrage bearbeitet. Deswegen haben Sie wahrscheinlich auch das im Zusammenhang mit Datenbanken gesehen, weil XML ein Archivformat ist, was sich für Datenbanken anbietet. Ja, weil das ja genau diese Tabellenstruktur im Prinzip abbildet. Aber mit XML geht halt mehr. Sie können da unstrukturierte oder gering strukturierte Sachen reinschreiben, die Sie in eine relationale Datenbank nicht gut reinpacken könnten. Okay, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle Pause. Jetzt sind wir schon knapp drüber, machen wir um 10 vor weiter. Thank you.